Ja, liebe Geschwister, liebe Zuhörer, ich weiß nicht, welche Bibel ihr in Wächtersbach habt. Denn wir haben jetzt aus Apostelgeschichte gehört und der Text sollte aus Johannes sein. Aber auch das macht nichts. Das fügt oft Gott, unser Herr, wunderbar zusammen. Und auch hier ist ein roter Faden drin, denn auch hier ist von Tag und Nacht die Rede. Vielen Dank, Willi. Ich lese trotzdem noch einmal den Text nach Johannes und möchte euch gleich in das Thema hineinführen, dass es uns gelingt, in ein paar Minuten darüber nachzudenken, das Wort des Herrn, solange es Tag ist. Im Vorbeigehen sah Jesus einen Mann, der von Geburt an blind war. Rabbi, fragten ihn seine Jünger, wie kommt es, dass er blind geboren wurde? Hat er selbst gesündigt oder seine Eltern? Es ist weder seine Schuld noch die seiner Eltern, erwiderte Jesus. Er ist blind, damit Gottes Macht an ihm sichtbar werde. Wir müssen den Auftrag von dem, der mich gesandt hat, ausführen, solange es noch Tag ist. Es kommt die Nacht, in der niemand mehr wirken kann. Doch solange ich noch in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Dann spuckte er auf den Boden, machte einen Brei aus seinem Speichel und strich ihn auf die Augen des Blinden. Geh zum Teich Schiloach, befahl er ihm, und wasche dir das Gesicht. Schiloach bedeutet Gesandter. Der Mann ging hin, wusch sich und kam sehend zurück. Mein erster Punkt heute Abend: im Dunkel der Nacht. Im Dunkel der Nacht. Prejechali. Auf Deutsch: angekommen. Im Dunkel der Nacht. Der alte Mercedes-Bus ruckelte noch ein paar Mal, bevor er stehen blieb. Wir saßen fest. Um uns herum die kasachische Steppe. Vor uns ein Weg von 2 Stunden, der noch zu bewältigen war. Mit etlichen Stunden war ich an diesem grauen Novembertag aufgebrochen, um eine kleine Gemeinde zu besuchen und zu ermutigen. Und jetzt erinnerte ich mich an die Worte Sergejs, die er mir bei der Abfahrt auf den Weg gegeben hatte. Schalte nur den Wagen nicht aus. Warum hatte ich das vergessen? Ich hatte nämlich nur Sommerdiesel im Tank. Draußen aber waren die Temperaturen weit unter dem Nullpunkt gesunken. Der Dieselkraftstoff friert ein. Was soll ich jetzt noch machen? Die Stimmung bei meinen Mitfahrern folgte den Außentemperaturen. Ich war schuld. Was würde Sergej jetzt zu mir sagen? Was dachten meine Mitfahrer über mich? Angekommen im Dunkeln. Ich möchte dich fragen, bist du vielleicht auch angekommen im Dunkeln? Vielleicht nicht äußerlich, wir haben jetzt Abend, ja, aber vielleicht in einer Lebenssituation, wo du nicht mehr weiter siehst, wo du meinst, in eine Sackgasse hineingekommen zu sein. Ich denke an unsere Situation heute in Deutschland. Und die Zeit, Ereignisse weiter beobachten, merken, besonders das Volk Gottes sollte merken, dass wir in besonderen Zeiten leben. Ich erinnere mich, als Corona anfing, Wir waren damals gerade in Zentralasien dort im Einsatz und man sagte, dass man nicht mehr aus der Wohnung gehen dürfe. Und außen sah man, wie Polizei herumlief und die wenigen, die noch sich draußen aufhielt, zurechtwies und in die Wohnungen schickte und bestrafte. Ich merkte intuitiv, es hat eine neue Zeit begonnen. Und die letzten Ereignisse in Europa, wie wir schon gehört haben, erinnern uns ein weiteres Mal daran, dass die Sicherheit, in der wir uns wähnten, mit der die gewohnten Abläufe so sicher ablaufen, dass man sicher in andere Länder reisen kann, dass man sicher sich bewegen kann, nach links und rechts, sehr, sehr fragil geworden sind, sehr brüchig, sehr fraglich. Und es steht an zu fragen, was erwartet uns morgen? Ich möchte keine Angst machen, aber wir merken, dass wir auch als Volk, als Kontinent, als Menschheit merken, dass wir in eine Zeit des Fragens hineinkommen und wo wir fragen, wie geht es weiter? Und nicht nur das, indem auch Fragen gestellt werden, wo und warum sind wir da hineingekommen? Wir lesen hier im Evangelium, dass Jesus mit seinen Jüngern wie ein weiteres Mal in Jerusalem angekommen waren. Es war das Fest, ein großes Fest, und viele Tausende wären in dieser Zeit in dieser heiligen Stadt sich bewegt haben, hin und her. Und dann bleiben die Augen der Jünger, aber zuvor auch die Augen Jesu, an einem Menschen hängen, der da am Straßenrand saß und seine Hand um Almosen den Vorübergehenden aufhielt. Und ein Normalbürger aus Stuttgart oder Frankfurt mit dem Herz auf dem rechten Fleck täte wohl auch der Invalide dort leid. Er war ein Taubblinder. Oder ein Blinder von Geburt an, richtig. Und vielleicht wäre ein 5-Euro-Schein dabei rausgesprungen. Aber Petrus, Johannes und Jakobus hat noch etwas anders bewegt. Sie waren Analytiker. Sie fragten, was ist da für ein Zusammenhang? Ein Mensch, der da sehunfähig sitzt in dem heiligen Volk, wie kann das sein? Ist da nicht etwas anderes dahinter? Könnte vielleicht eine schlimme Tat, die in dieser Familie geschehen ist, hier bestraft worden sein? Und auch wir kennen es, dass wir, wenn wir in die Enge kommen, wenn wir so richtig in die Enge kommen, die Frage stellen, wen kann ich denn dafür verantwortlich machen? Wir schieben so gerne den schwarzen Peter auf jemanden anderes zu. Gegen wen kann ich ein Gerichtsverfahren vielleicht anstrengen? In der Frage mancher Krankheiten, die man zurückverfolgen will, bis auf die Geburt, ob da nicht vielleicht die Hebamme mit im Spiel gewesen ist oder ein Arzt, der sich da vielleicht vergriffen haben könnte und dass man das nochmal aufrollen könnte. Könnte man nicht eine Kompensation erwarten? Oder im Blick auf die letzten Ereignisse auf nationaler Ebene, die unerwartete Welle der Einwanderung nach Deutschland, der Krieg im Nahen Osten, in Syrien damals, jetzt in der Ukraine. Welche Regierung ist verantwortlich für diese unkontrollierte Völkerwanderung? Müssen wir nicht hier Probleme für unser Sozialsystem erwarten. Das sind ja auch ganz reale Ängste, die in unserer Bevölkerung sind und die wir auch bewegen. Ja, wo bewegt sich unsere Wirtschaft hin? Wer ist denn dafür verantwortlich zu machen? Wir finden oft oder wir sehen oft nicht weiter als gerade den Meter, den wir vor uns sehen. Und nun kommen wir zum zweiten Punkt. Nach angekommen im Dunkel der Nacht mit anderen Augen sehen. Das ist der zweite Punkt, mit anderen Augen sehen. Wir lesen weiter hier im Evangelium die Worte Jesu an seine Jünger. Es ist weder seine Schuld noch die seiner Eltern, erwiderte Jesus. Er ist blind, damit Gottes Macht an ihm sichtbar wird. Wir müssen den Auftrag von dem, der mich gesandt hat, ausführen, solange es noch Tag ist. Es kommt die Nacht, in der niemand mehr wirken kann. Wie so oft überrascht Jesus seine Jünger und auch uns hier mit der Art und Weise, wie er mit menschlicher Schwäche und Aussichtslosigkeit umgeht. Am Anfang hatten wir gelesen, im Vorbeigehen sah Jesus einen Mann, der von Geburt an blind war. Und das erinnert mich an eine andere Begegnung in der Schrift. Da heißt es in 2. Mose Kapitel 3 in der Berufungsgeschichte Moses: Doch Jahwe sprach weiter, ich habe sehr wohl gesehen, wie mein Volk Israel in Ägypten misshandelt wird und habe sein Schreien wegen der Antreiber gehört. Ja, ich kenne seine Schmerzen. Nun bin ich gekommen, um es aus der Gewalt der Ägypter zu befreien. Ich will es aus Ägypten herausführen in ein gutes und geräumiges Land. Gott sieht, aber mit anderen Augen. Es ist weder seine Schuld noch die seiner Eltern. Natürlich wissen wir, woher alles Leid in dieser Welt kommt. Aus dem Bruch des Menschen mit seinem Schöpfer und Gott. Daher kommen Tod, Krieg, Hass, Zertrennung, jede Form von Krankheit. Aber im Einzelfall lässt sich gerade nicht immer oder meistens kein Zusammenhang zwischen dem Lebensschicksal eines Bekannten und seinem Lebensstil erkennen. Jesus sieht den Mann, der so unfassbar hilflos dasitzt, mit anderen Augen. Er ist blind, sagt Jesus, damit Gottes Macht an ihm sichtbar wird. Der Herr sieht seine Berufung an diesem Tag darin, diesen Blinden durch seine Macht, die Macht, die ihm sein Vater gegeben hat, herauszuführen aus Dunkelheit und ein Zeichen dafür zu setzen, wer Gott ist. Gott ist da. Und Gott ist in Jesus da. Der Tag, das ist die Zeit der leiblichen Gegenwart Jesu unter seinem Volk. Die Nacht ist die Zeit, in der Jesus aus diesem irdischen Leben herausgenommen wurde, als seine Zeit, sein Dienst beendet war vom Vater und er auf Golgatha geopfert wurde für uns. Und er dann nach seiner Auferstehung zum Vater zurückging. Auch bei uns geschehen immer wieder Unfälle. Ob es sich um einen Auffahrunfall oder eine Begegnung zweier Wagen an der Kreuzung handelt, die in einem Unfall münden. Und dann stehen zwei Autos nebeneinander oder liegen oder was auch immer, zwei Autowracks. Und das kommt in unserem zentralasiatischen Land sehr oft vor. Man fährt sehr aggressiv, sehr offensiv. Und was macht man dann mit einem solchen Autowrack? In Deutschland, das wird schnell entsorgt, das kann man wiederverwerten und so weiter. Aber bei uns gibt es solche Mechanismen noch nicht. Und da gibt es Leute, die sich gerade mit solchen Autowracks das Geld verdienen, die nämlich wieder herzustellen. Und einer, der sich damit beschäftigt hat, war Anatoli, der Vater eines Bekannten. Und ich hatte oft den Eindruck, dass solch ein Crash-Auto jedes Mal ein Leckerbissen für ihn zu sein schien, ihn das Auto wieder zu recyceln. Da hatte er so bestimmte Apparaturen und Aufbauen, mit denen die Karosserie also wieder gestreckt wird. Das Ganze zieht sich über ganze Tage und Wochen hin. Und dann erkennst du den Wagen nicht mehr wieder. Gezogen, geklettet, verspachtelt, neu lackiert, wie neu. Ein Ereignis, bei welchem Menschen wiederhergestellt worden sind, haben wir, Angela und ich, miterleben können. Wir arbeiten unter gehörlosen Menschen. Gehörlose Menschen sind in einer Gesellschaft von Hörenden am Rand. Sie sind am Rand wegen ihrer Behinderung, Einschränkung, dass sie nicht hören können und damit auch nicht sprechen können. Denn unsere Sprache, unser Denken bildet sich ganz entscheidend durch unser Gehör, was wir von Kindheit an aufnehmen durch unser Gehör. Aber Akil, dieser Gehörlose, den wir begleiten konnten, war nicht nur durch seine Hörbehinderung am Rand der Gesellschaft, sondern auch durch die Art der Ausbildung. Man führt, das ist die Pädagogik seit Jahrzehnten, vielleicht über 100 Jahre, gehörlose Menschen durch eine Pädagogik der Lautsprache. Das heißt, Lehrer, die die Lautsprache beherrschen, versuchen, gehörlose Menschen so nah wie möglich an den Level von Hörenden heranzuführen und sie zu befähigen, einige Worte sprechen zu können, damit Hörende, dass wir Hörende sie verstehen und dass sie auch Worte von den Lippen lesen können und so, wie man meint, gehörlose Menschen in die Gesellschaft integriert. Was man dabei nicht beachtet, dass die Lautsprache eine Fremdsprache zeitlebens für Gehörlose bleibt. Und nur ein Bruchteil nahe wirklich an diese Lautsprache herankommt. Der große Teil bleibt im Dunkeln. Und so hat Akil nicht nur, sitzt er nicht nur im Dunkel der Isolation durch seine Hörbehinderung, sondern auch durch das Defizit, das er in der Ausbildung, in den besten Jahren der Schulbildung nicht mitbekommen hat. Man sagt statistisch, dass ein gehörloser Mensch, zumindest im Osten, in Zentralasien, wenn er die Schule abschließt mit 16 Jahren, auf dem intellektuellen Stand eines 6-jährigen Hörenden sich befindet. Und da haben wir es auch erlebt. Man sagt, Gehörlose können lesen, aber sie können. Sie können buchstabieren, aber sie verstehen nicht, was sie lesen. Und Mathematik, Geschichte, Geografie sind weiße Flecken auf der Landschaft, in der Landschaft eines gehörlosen Verstehens. Und dann wurden wir mit ihm bekannt und Gott hat uns berufen, hat uns das sehr schwer aufs Herz gelegt, dass wir die Sprache von Gehörlosen lernen sollten. Und es ist ein langer Prozess, von Lautsprache in Gebärdensprache umzuschalten. die wichtigste Information für Menschen in Gebärdensprache ist folgende. Und ich bitte, einmal diesen Satz in euch aufzunehmen. Habt ihr ihn verstanden? So geht es vielen Gehörlosen. Es ist aber der wichtigste Satz. Johannes 3, Vers 16. Denn so sehr hat Gott, der ewige Gott, diese Welt geliebt. Und jeden, der über diese Erde läuft, auch dich heute, dass er sein Bestes, seinen einzigen Sohn gegeben hat, damit jeder, der ihn erfasst, der an ihn glaubt, nicht zugrunde, zeitlich und ewig, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben schon heute hat. Seid ihr davon überzeugt, dass diese Information Menschen hören sollten? Dann muss sie übersetzt werden. Wie viele Achills gibt es noch, die das nicht wissen? Isoliert, besonders in Völkern, in denen kein Wort von Gottes Liebe hingekommen ist. Ist euch bekannt, dass in unserer Sprache und Kultur diese Nachricht 1500 Jahre bekannt ist und gepredigt wird und Früchte gebracht hat, Gemeinden entstanden sind, Bibelübersetzungen, wie viel du haben willst. Radiosendung, Fernsehsendung, alles ist da. Wer von Gottes Liebe hören will, wer auf der Suche ist nach Leben, kann hier finden, weil es da ist. Alles angeboten ist in der Sprache, die wir verstehen können. 1500 Jahre. Und könnt ihr verstehen, dass es bis heute Völker gibt, in denen diese Nachricht noch nicht bekannt ist. Wenn wir verstehen, welche Not hier da ist, welche Dunkelheit, wobei das Licht doch schon längst in der Welt ist. Jesus sagt, wir müssen den Auftrag von dem, der mich gesandt hat, ausführen, solange es noch Tag ist. Es kommt die Nacht, in der niemand mehr wirken kann. Doch solange ich noch in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Ja, Jesus hat den Tag seines Lebens vom Morgen bis zum Abend ausgekostet. Lest die Evangelien, da seht ihr, wie Jesus buchstäblich jedes Dorf in Israel, in Galiläa durchwandert ist, wie er das Evangelium selbst persönlich zu Fuß zu Menschen gebracht hat und keine Mühe gescheut hat. Und er hat den Auftrag uns, seinen Jüngern, überlassen, hinterlassen. Geht hin und mache zu Jüngern Menschen aus eurem Volk. Oder wie heißt es dort? Matthäus 28 am letzten. Und mache zu Jüngern alle Völker. Haben wir den Mut, uns die Perspektive Gottes für unser Leben zeigen zu lassen? Was möchte Gott mit dem Tag meines Lebens machen? Ist dein Tag ausgefüllt, nicht nur mit deinen eigenen persönlichen Anliegen, sondern mit den Anliegen des Schöpfer Gottes und Erlöser Gottes, der dich erlöst hat zu einem ganz bestimmten Ziel? Und der dritte Punkt, der erste Punkt war im Dunkel der Nacht, der zweite mit anderen Augen sehen und das dritte finde es selbst heraus. Wir lesen weiter im Evangelium, dann spuckte er, Jesus, auf den Boden, machte einen Brei aus seinem Speichel und strich ihn auf die Augen des Blinden. Geh hin zum Teich Schiloach, befahl er ihm, und wasch dir das Gesicht. Schiloach bedeutet Gesandter. Der Mann ging hin, wusch sich und kam sehend zurück. In Zeiten von Corona ist es schon sehr merkwürdig, wie Jesus hier den Prozess der Heilung vollzieht. Auf den Boden spucken, diesen Brei, nicht wahr, dann auf die Augen zu legen, zu schmieren, das ist doch, das widerspricht doch allen Gesetzen der Hygiene. Aber wenn der Herr, wenn der Schöpfer selbst dabei ist, dann kann kein Virus hier am verkehrten Platz bleiben. Willst du dich heute von Jesus berühren lassen? Und wir sehen hier im Evangelium, dass Jesus verschiedene Wege wählt, bis es zu unserer Heilung, vielleicht seelischen Heilung, vielleicht Antwort auf eine Frage kommt. Wir erwarten sie in einer ganz bestimmten, aus einer ganz bestimmten Richtung, aber Gott hat das Recht, uns so die Antwort zu geben, wie es für uns gut ist. Heilung zur Erfahrung, wie er es für recht hält. Und ich denke, der Blinde an diesem Tag hat nicht nur das Wort gehört und wurde dadurch gleich sehend. Ihm wurden nicht die Hände einfach aufgelegt, wie es in anderen Fällen gewesen ist, sondern Jesus hat ihn auf einen Weg geschickt, indem er persönlich die Schritte zu seinem Heilwerden in ganz besonderer Art ausgekostet hat. Wie er zunächst erst einmal noch blinder wurde durch den Brei, der ihm aufgeschmiert wurde, und wie er im Gehorsam, im Vertrauen auf das Wort Jesu, dann erfuhr beim Abwaschen, es ist der Herr, Gott kann und konnte auch mich wieder sehend machen. Wollen wir uns heute von Jesus berühren lassen? Jesus ist gesandt vom Vater auch zu dir. Wollen wir uns als Gemeinde heute berühren lassen in einer Zeit, in der wir oder in dem die Probleme wachsen, dass wir zu Lichtträgern werden, dass wir, wo andere nur Nöte, Probleme, Ausweglosigkeit sehen, zu Hoffnungsträgern werden. Vielleicht lässt Gott, und sicher lässt Gott ganz bewusst auch unser Volk und Land in eine Enge hineinkommen, damit Gottes Werke auch vielleicht in unserem Land an Einzelnen sichtbar werden sollen, die wir Gott aus dem Leben, aus der Öffentlichkeit, aus der Politik, aus dem Staat ausgeschlossen haben. Als wir an jenem Abend in der kasachischen Steppe so stehen geblieben waren und keinen Ausweg wussten, dann war es wirklich das Einzige, was wir tun konnten, aber es brauchte erst einige Zeit, Hände falten. Es wurde immer kälter um uns herum und wir wussten nicht, was wir machen sollten. Wir sagten, Herr Jesus, du weißt, wir sind wirklich völlig am Ende. Und dann gab uns Gott die Antwort. Wir waren nicht weit weg von einem Parkplatz. Da hielt ab und zu mein Auto und wir gingen hin und schilderten unsere Not. Wir sind im Dieselauto und da ist das Diesel eingefüllt. Was kann man da machen? Da kriegt man einen Rad. Ihr müsst einfach ein bisschen Benzin haben und einfach Benzin in den Tank einfüllen und so fort und so fort. Kannst du uns ein bisschen Benzin geben, fragt wer. Nee, ich habe keinen Benzin, das reicht bei mir auch nicht. Und ein Auto nach dem anderen fuhr vorbei und wir wussten, wie wir machen sollten. Herr, wie können wir Benzin bekommen in dieser Dunkelheit, in dieser Steppe hier? Und dann war so eine Juchte dort und wir drängten uns da hinein. Da standen schon einige andere Leute, es war draußen sehr, sehr kalt geworden. Und dann fragten wir, ist hier jemand vielleicht, der uns Benzin verkaufen könnte oder so? Und sagte, ja, wir sind hier. Dann machten wir uns bekannt mit zwei Lkw-Fahrern, die waren an diesem Tag, just an diesem Tage, mit ihren Tanklastzügen an dieser Haltestelle stehen geblieben. Irgendein Defekt. Dann sagte er, ja, ihr könnt so viel haben, wie ihr haben wollt. Dann gab er uns Benzin, wir füllten das ein, mussten dann das Schlauch finden und noch das mit der Luftpumpe rauspusten, dieses gefrorene Diesel. Dann drehten wir den Schlüssel um und im Schloss und die Batterie war schon ganz schwach. Und mit der letzten Drehung, nicht wahr, des Anlassers, auf einmal fing der Diesel wieder an zu laufen. Ihr könnt euch vorstellen, Dieselmusik! Das ist Musik draußen in der kalten Nacht, wenn der Diesel läuft und die Heizung wieder wärmer wird und wir sind an unser Ziel gekommen. Ja, wir haben einen wunderbaren Gott, der in der Dunkelheit Licht ist und uns Licht geben will. Ja, noch mehr, der uns zu Lichtträgern machen will und dass wir Anteil bekommen an seinem Rettungswerk. Lasst euch gebrauchen, auch als Gemeinde hier in Wächtersbach. Ihm sei die Ehre dafür. Amen.